Magie und Erkenntnis. Die magischen Riten der alten Kulte sind wahrlich von Weisen geformt, die um die Gesetze alles geistigen Geschehens wussten. Hier waren Wirkende am Werke, die im Geisteslicht erkannten, dass der Mensch mit beiden Füßen fest auf dieser Erde Boden stehen müsse, wenn er mit weit gespreiteten Armen himmlische Gestirne in die Macht seiner Hände zwingen wolle. Gleich weit entfernt von selbstgeschaffener Ekstase, wie von jenem engen, erdgebundenen Blicke, der sich über seine nächste Umwelt nicht erheben kann, erlebten sie im Innersten die unvergleichliche hohe Einung aller Seelenkräfte, die alles Äußere ins Innere bringt und die kein Außen kennt, das nicht der sichtbarliche Ausdruck innersten Geschehens wäre. So wussten sie ein äußeres Tun zu formen, das Allerinnerstes erreichen musste, um durch dies Allerinnerste das Äußere zu wandeln. Den geistigen Gesetzen untertan, suchten sie Menschen und Dinge aus erdenhafter Bindung zu erlösen. Sie lehrten, äußere Kräfte so gebrauchen, dass Allerinnerstes durch sie zur Wirkung angeregt, die Banden sprengte, die anders nicht zu lösen waren. Selbst hohe Magier lehrten sie Magie der göttlich höchsten Art und wurden so zu Erlösern ihrer im Tiere schlafenden Brüder. Nicht jene irdische Erkenntnis wollten sie vermitteln, die als Frucht des Denkens zwar hohe Werte fördern, aber nie zu geistigem Erwachen tauglich machen kann. Ihr Wirken galt dem geistigen Erkennen, dem jene Dinge sich entschleiern müssen, die nie dem Denken sich enthüllen können, da sie dem Schein entrückt, als letzte Wirklichkeit im Sein allein sich finden. Alles Denken menschlicher Gehirne ist für immer da, in der Erscheinungswelt verankert. Der die Gehirne mögen sie auch über rein abstraktes Fabeln selbst als Teile angehören. So wie der Keiner sich selbst überspringen kann, und wenn er auch der beste Springer wäre, so kann kein Denker jemals den Bereich des Denkens der irdischen Erscheinungswelt sich selbst entziehen, und wenn er es versucht, wird er mit aller Arbeit seines messerscharfen Denkens sich nur selbst zum Narren haben, ohne solches zu bemerken. Alles aber, was zu dieser irdischen Erscheinungswelt gehört, ist jenes Außen, dem ein Innerstes entspricht, das nie im Denken zu erreichen ist. Da alles Denken mag es sich auch noch so hoch erheben, Funktion bleibt der Erscheinungswelt, in ihr beschlossen und verhaftet. Mag auch der Gegenstand des Denkens an sich selbst hoch über aller irdischen Erscheinung liegen. Als Material des Denkens ist des Gegenstandes vages Abbild nur gegeben. Er selbst bleibt, wo er war, und kann dem Reiche irdischer Erscheinung niemals sich zu eigen lassen. Der Denker kann nicht Dinge letzter Wirklichkeit erfassen. Ersetzt für sie Gedanken, die als Gebilde der Erscheinungswelt in ihr beschlossen bleiben. Auch alle Geisteswelten sind Erscheinungswelten, wenn auch von weit sublimerer Art als die Erscheinungswelt der kosmischen Materie. Und auch in ihnen kann das Denken nie das Innerste, die letzte Wirklichkeit erreichen. Wohl ist das Denken dort an geistige Organe nur gebunden, und so mannigfacher Hemmung frei, die irdische Gehirne fesselt. Allein auch jene geistigen Organe sind nur Teile geistiger Erscheinungswelten, und was sie fassen können, bleibt in geistiger Erscheinungswelt beschlossen. Soll aber letzte Wirklichkeit der sicheren Erkenntnis sich enthüllen, dann gibt es nur ein Innewerden dessen, was es zu erkennen gilt. Nur im Erleben ist die letzte Wirklichkeit zu fassen. Es ist dies ein Erleben, das der Kraft nach über allem Denken steht, der Art nach aber jenseits allen Denkens. Solches Erleben zu bewirken, lehrten die hohen Meister vorgeschichtlicher Tage einst die reine Magie, die sie im Kulte zu verankern suchten. Es wurde jene Kultmagie der Welt gegeben, die sich noch jetzt in letzten Resten auf der Erde findet. Die Fundamente alter Tempel, die einst solchen Kult am Werke sahen, haben ernste Forscher ausgegraben. Sie fanden auch so manches Kultgerät, fanden mannigfache Spuren bildgefasster Darstellung der alten Lehre. Allein des Kultes heiliges Mysterium ging einst mit jenen Menschen unter, die es in ferner Vorzeit als der Göttergabe streng vor jeglicher profanen Neugier schützten. So sorgsam war dieser Schutz, dass aller Forschungsfleiß vergeblich ist, will er aus den Fragmenten, die gefunden wurden, Schlüsse auf die Art des einst geübten Kultes ziehen. Nur jene letzten kultischen Reste, die sich in der Sprache Roms sowie im Innern Asiens erhalten haben, könnten hier spärlichen Aufschluss geben. Auch hier aber würde wohl allzu leicht der rote Faden, der des Labyrinthes Ausgang finden lassen könnte, verloren. Nur der verliert ihn nicht, der klar erkannte, dass die alte Kultmagie nicht Lehre als Gedankengut vermitteln wollte, sondern Menschen zum Erleben dessen führte, was anders nicht zu fassen ist, als nur im innersten Erlebnis höchster Art. In solchem Erleben nur wird er dem Menschen jene Erkenntnis, die auch der Tod des Erdenleibes nicht erschüttern oder gar vernichten kann. Nur solche Erkenntnis aber lohnt des Erdemenschen Streben nach gesichertem Erkennen. Dem so Erkennenden wird jegliche Erscheinungswelt, sei es die Welt der kosmischen Materie oder eine jener Welten geistiger Substanz, zum Ausdruck und zum reinen Bilde letzter Wirklichkeit. Nur hier wird jegliche Erscheinung aus dem Innersten des Seins heraus verstehen, sei es in diesem Erdenleben oder in den mannigfachen Lebensformen, die der Menschengeist durchlebt, wenn er vom Körper dieses Erdentieres bereits abgeschieden ist. Uralte, aus des Menschen Erdennot gezeugte Fabeln wollen ihn bereden, dass er nach diesem Erdenleben sogleich die volle Klarheit in den Sphären übererdenhaften Lichtes fände. Der Mensch aber möge sich ferne halten solcher wunschgeborenen Täuschung. Was nicht auf dieser Erde in des Erdenlebens kurzen Tagen ihm geworden ist, wird ihm auch nach dem Scheiden aus der irdischen Erkenntnisform erst einstens werden müssen aus dem gleichen innersten Erleben, das ihm auch während dieses Erdendaseins hätte werden können, bevor er von der Erde schied. Es kann ihm nichts erlassen werden, wo immer er sich auch finden mag, denn hier heischt ewiges Gesetz Erfüllung. Wohl kann der Menschengeist Jahrtausende in Geisteswelten Glück erfüllt durchleben, allein zuletzt wird ihn das gleiche Grauen fassen, das ihn hier auf Erden fasst, empfindet er in großen Augenblicken, dass über aller höchsten Seelenregung noch ein höchstes Innerstes ihm unerreichbar bleibt. Dann wird er dort wie hier der hohen Helfer Hände suchen müssen, soll er ins Innerste des Seins geleitet werden. Er selber aber muß sich erst erlebnisfähig machen, soll ihm das Erlebnis werden. Ist es ihm geworden, so wird er zwar verbleiben in seiner geistigen Erscheinungswelt, jedoch als ein Wissender, den nichts mehr trügen kann, nicht anders, als wie er hier auf Erden gewiss die Erdenwelt nicht verlassen wird, nachdem ihm Erkenntnis aus dem Erleben wurde. Entgegen jenen Fabeln, die dem Menschengeiste ein erleichtertes Erkennen nach dem Scheiden von dem Erdentiereskörper prophezeien, muß ich bekunden, daß vielmehr dem Menschengeiste, der des Erdentieres Kräfte noch in diesem Erdenleben meistert, das innerste Erleben, das allein zu der Erkenntnis letzter Wirklichkeit verhilft, gar sehr erleichtert ist, ja, daß er ohne dieser Erde Leib unsagbar Schwereres erfüllen muß, will er zu seinem unentrinnbar festgesteckten Ziele hingelangen. Die Leuchtenden des Urlichts, die da ehedem den Kult der Götter einst zur Kultmagie erhoben, wussten um die Kräfte dieser Erde, die der Menschengeist sich dienstbar machen kann auf diesem Weg. Darum vereinigten sie die Erde dem Himmel. Darum schufen sie den kultischen Gebrauch, der irdische Kräfte, Zeichen, Laut und Ton dazu benützt, das Innerste des Menschen zu erreichen, indem allein das heilige Erlebnis letzter Wirklichkeit zur Wahrheit werden kann. Wahrlich, der Mensch dieser Tage darf es gar sehr beklagen, daß ihm der Weg des Kultes, will er sich nicht Dogmen beugen, die er als krauses Gemächte menschlichen Hochmuts erkennt, schon seit Jahrtausenden verschüttet ist. Und dennoch ist ihm der Weg zum Erlebnis keinesfalls verschlossen. Es ist ein anderer Weg bereitet worden, der über den Schutt der Tempeltrümmer hinweg ins Innerste des heiligen Landes der Seele führt. In mancherlei Lehre habe ich diesen Weg beschrieben. Ich setzte Wegmarken für alle, die ihn finden wollen. Die diesen Weg beschritten haben, erfahren mehr und mehr, dass sie dem Ziele näher kommen, und viele sind des Zieles schon inne geworden. Sie missen nicht mehr die Tempel der alten Kulte und nicht die Förderung durch Kultmagie, obwohl sie, erkennend, was der Geist erkennen lehrt, in manchem alten Tempel wesenhaften Geiste Spuren fanden und wahrlich die Magie der alten Kulte hoch zu ehren wissen. Der Weg ins Innerste des Inneren, wie er für alle gangbar ist zu allen Zeiten, ist für jeden Einzelnen verschieden, obwohl er stets der gleiche Weg für alle bleibt. Die eigene Artung des Menschen bestimmt diesen Weg, so dass jeder den seinen findet auf der gleichen Spur, die auch der andere geht. Am Ziele erst wird jeder gewahr, dass er in seiner Art den gleichen Weg gegangen ist wie alle anderen, die das Ziel erreichten, dass keine Weise, ihn zu gehen, etwa leichter oder schwerer ist. Wer immer aber diesen Weg durchwandelt, wird von Erkenntnis zu Erkenntnis in sich selber schreiten, bis er am Ziele angelangt, sich selbst erkennt und in sich selbst das Heiligtum gewahrt, in dem die Gottheit wirkend sich bezeugt als sein lebendiger Gott.